You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit, and you know it.
Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up?
Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App. Dieses Mal Folge 51 mit unseren Filmen Us von Jordan Peele aus dem Jahre 2019 und Path of Glory von Stanley Kubrick aus dem Jahre 1957. Hallo Maxim.
Hallo Iskander. Ich glaube, das heißt Paths of Glory, oder? Also Plural. Du hast das S bloß verschluckt.
Oh, tut mir leid.
Ich habe es nicht gehört.
Ich bin auch noch ein bisschen krank. Da trinke ich auch keinen Wein.
Ach ja?
Sondern ich habe mir hier wieder so eine kleine Batterie an nicht-alkoholischen Getränken aufgebaut. Zwei verschiedene Limos.
Aha.
Aber ich habe das ja schon mal gemacht, ne?
Ja, ja.
Und deswegen als Backup habe ich mir einfach ein alkoholfreies Lamsbräu, also ein Bier, noch besorgt. Ich mache mir jetzt auch auf eine Latschen-Limo.
Okay.
Aus Latschen-Kiefer-Extrakt.
Interessant. Was das wird.
Ich bin ja gerade auch in München mit meiner Freundin. Aha. On Tour, könnte man so sagen.
Ja.
Und trinke hier eine Münchner Latschenkiefer-Limo vom Gipfel in die Flasche, genannt Bergbrause.
Okay.
Mal gucken. Gucken, was das wird.
Auf jeden Fall ordentlichen Bums beim Aufmachen.
Deswegen. Ja. Aber ja, ich muss mich mal kurz auf dieses komische Getränk irgendwie konzentrieren.
Ja.
Weil das erinnert mich an diesen Geruch. Kennst du diese Hustenbonbons für Kinder? M-Eukal oder wie heißen die?
Mhm.
Das sind so überteuerte Lutschbonbons. Die kriegst du für 20,88 Euro gefühlt in der Apotheke.
Sind das auch mit Eukalyptus gemacht? Oder?
Ja, irgend sowas. Aber das ist ja Latschenkiefer. Ich muss aber auch ehrlich sein, ich wüsste jetzt nicht unbedingt, wie Latschenkiefer sonst schmeckt. Aber
ja, ich wüsste auch nicht, wie ein Latschenkiefer, also wie Kiefer aussieht. Ja, Latschenkiefer.
Das ist doch so ein Nadelbaum, oder nicht? Kiefern.
Oh,
daran shit. Merkt man, dass wir, daran merkt man, dass wir in der Großstadt groß geworden sind.
Ja.
Einfach unfassbar. Naja, wie läuft's bei dir?
Ja, ganz gut. Meine Freundin ist gestern Abend angekommen aus New York. Sie schläft noch, ich bin seit Stunden schon wach, arbeite und versuche alles so fertig zu kriegen, damit, wenn sie aufwacht, wir den Tag genießen können. Soll aber schneien heute zum ersten Mal diesen Winter.
Okay.
Ja. Der Februar in North Carolina macht, was er will.
Ja, so ein bisschen Aprilwetter, ne? Haben wir bei uns auch.
Ja.
Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass es den Klimawandel nicht gibt, weißt du? Who knows?
Vorgestern habe ich in T-Shirt und Shorts Basketball gespielt, also ich weiß auch nicht.
Ja. Du bist ja auch ein sehr heißblütiger Genosse, das muss man natürlich dazu sagen.
Okay, ich glaube, wir sollten zu unseren Filmen kommen. So, unser erster Film heißt Us von 2019, gedreht von Jordan Peele. Soll ich auch einfach direkt in die Handlung starten?
Ja, mach mal. Mhm.
Okay, also es geht um die Wilson-Familie, eine afroamerikanische Familie der oberen Mittelschicht, würde ich sagen. Also in den Sommerferien an den Strand, haben ein Strandhaus gemietet. Ihre Freunde sind auch da, also eine befreundete Familie. Und sie haben sich auf Fun und Relaxation in der Sonne eigentlich vorbereitet. Bis dann eine Familie in ihrer Einfahrt auftaucht, die ihnen frappierend ähnlich aussieht, beziehungsweise genau gleich sind. Im Film werden sie tethered, also angeknüpft oder angehängt. Wie nennt man das? Alter Egos sind das eigentlich,
ne? Okay.
Und
naja, Doppelgänger.
Ja, Doppelgänger. Das ist genau das Wort, was ich wollte. Ja, ihre Doppelgänger tauchen auf und wollen sie umbringen. Und es beginnt ein Kampf ums Überleben. Apropos, das befällt nicht nur dieses Unglück befällt nicht nur diese Familie, sondern...
Warte mal. Lass es doch erstmal so stehen. Also ich würde... Weil das war für mich eines der Überraschungen, ehrlich gesagt. Das kam für mich auch im Trailer so nicht raus, wenn man einen gesehen hat, zum Beispiel.
Okay.
Wir müssen dazu sagen, der Film beginnt nicht mit der Familie, der Film beginnt 1986, wo die kleine Ada in einem Vergnügungspark in Santa Cruz auf so Irrwege in so einem Spiegellabyrinth landet und dann gibt es den Cut in unsere heutige Zeit. Genau, diese Begebenheit 86 von der kleinen Ada. Adelaide ist dann auch die erwachsene Mutter von den Wilsons. Ist ein Schlüsselmoment für diesen gesamten Film. Was man bei so einem Ding sich natürlich auch denken könnte, ne? Wenn vorher so ein Flashback uns gezeigt wird.
No.
Grundlegend. Und diese Familien, die Doppelgängerfamilie, hat auch rote Overalls an, die auch nochmal eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Also hier sind wir eigentlich schon genau in einem der Kerndinger für mich von Jordan Peele in seinem bisherigen Horror-Oeuvre, was sich ja aus Get Out vor allem speist, ist, dass er es immer wieder schafft, diese Metaebenen, gesellschaftlichen Metaebenen aufzumachen und dadurch seinen Horrorfilm bereichert, zum einen durch so verschiedene Layers, die man einfach darin entdeckt, aber auch sehr, sehr feinfühlig und mit sehr viel, ja, sehr viel Werbe das auch umsetzt. Zum anderen aber auch, das habe ich gehabt bei Get Out vor allem. Weil der Trailer ist ja sehr, ist ja an sich ein sehr expliziter Horror-Trailer. Ne? Er sagt so, okay, hier gibt es echt Schockmomente, hier gibt es das klassische Instrumentarium des Horrorfilms. Er bereichert das durch diese Metaebenen und dadurch verlieren sie für mich auch eine Art und Weise des affektiven Schreckens. Weil ich immer alles, was ich dort sehe, in diesen größeren Kontext rahmen kann. Deswegen war es auch so, ich habe das mit mehreren Leuten geguckt, die sonst nicht so horroraffin sind. Und das ging aus dem Grund auch, weil genau diese Metaebene diesen Schock, den sonst oft diese filmischen Tools fürs Horrors haben, einfach ein bisschen genommen hat.
Okay, interessant.
Ist, weil ist nicht negativ, ist einfach nur eine deskriptive Feststellung, ist nicht wertend gemeint.
Naja, nee, aber ich find's interessant, weil das für mich genau andersrum war, wo diese Ebenen beide da sind, aber eben diese affektive Horror-Element nicht unbedingt entschärft war dadurch, dass diese andere Metaebene da war.
Für mich verändert der Horror sein Gesicht. Er wird zu einem tatsächlichen Horror. Aus einem filmischen Horror erwächst ein realweltlicher.
Ja, damit stimme ich absolut überein. Da gebe ich dir recht. Wie gesagt, ich find's bloß interessant, dass dieser filmische Horror für dich gewissermaßen, wie gesagt, also mir fällt das Wort jetzt entschärft ein. Und du hast auch gesagt, dass du das mit anderen Leuten geguckt hast, ne? Also für die, die sonst keinen Horror schauen.
Die keine Horrorspezialisten sind. Die waren immer natürlich auch aufgrund des Erfolgs und der Rezeption des Films, waren sie total neugierig. Hatten aber immer Hemmungen gehabt, den sich auch wirklich anzutun, weil sie gedacht haben, halt, sie können nicht mehr schlafen oder was auch immer. Habe ich gesagt, kein Problem, guck ihn mal mit mir und du wirst sehen, das ist kein Horrorfilm, der dich jetzt nicht schlafen lässt.
Na, aber ich meine, es gibt ja trotzdem so Jumpscares.
Logisch, also er kann die Klaviatur des Horrorfilms, bedient er auch gerne idealtypisch. Aber eben weil er nicht nur ein Genrefilmer ist. Sondern er ist in dem Sinne ein Autorenfilmer für mich, mit dem Werk, was er bisher hat.
Ja.
Und das merkt man einfach, dass er seine eigene Handschrift reinbringt und nicht nur einfach idealtypische Cues benutzt, die dann irgendwie in einem Horrorfilm auftauchen müssen, sondern er instrumentalisiert diesen oberflächlichen Horror und macht dann sein eigenes Ding daraus. Hier. Auch wenn eben, wie gesagt, wir haben es ja schon angesprochen, hier geht es viel um Doppelgänger, hier geht es viel um Spiegelung. Letztes Mal hast du schon angesprochen, dass wir eine ganz interessante Auswahl eigentlich getroffen haben, ne? Durch Parasite. Jetzt besprechen wir Us und beide spielen eben auch mit der Spiegelung innerhalb einer Gesellschaft, eine Spiegelung, die vertikal funktioniert.
Naja, da ist auch auf jeden Fall dieses unterirdische Element vorhanden. Es geht auch um diese Kernfamilien als Einheit der Gesellschaft, als ja Mikrokosmos, in dem sich Konflikte aufbauen, die dann ziemlich brachial auch zur Oberfläche oder an die Oberfläche kommen.
Ja, Familie wird hier aber nicht nur also als Mikrofamilie verstanden, sondern als ein weiterer Spiegel für das Makrofamiliäre. Makrofamilie ist dann in dem Sinne die Gesellschaft hier. Es gibt, glaube ich, 3 oder 4 Mal wird immer wieder auf Jeremiah 11,11 verwiesen. Also diese Bibelgeschichte, wie ist es nochmal, Vers. Das hat man auch schon rausbekommen, nicht der Bibeltreueste. Ich weiß nicht, was Absatz, was Vers ist. Aber dieser Jeremiah, ich habe es immer rausgeschrieben. Da steht halt drin, darum siehe, spricht der Herr, ich will ein Unglück über sie gehen lassen, dem sie nicht sollen entgehen können. Und wenn sie zu mir schreien, will ich sie nicht hören. Ist aus der Lutherbibel. Da haben wir wieder so eine Verbindung zu Parasite. Und da kam mir wieder Erich Kästner in den Sinn, was wir letztes Mal schon hatten, mit der Ansprache an Millionäre. Und hier ist es für mich eher die Ansprache an Amerikaner. Der Film heißt zwar Us, aber es könnte auch US sein. Es wird sogar versprachlicht im Film, als die beiden Familien ja gegen sich gegenüber sitzen. Als Jason da sitzt, sagt er dann, it's us, der Doppelgängerfamilie. Und innerhalb dieses Gesprächs, nennen wir es mal Gesprächs, sagt danach die Doppelgängermutter, we are Americans.
Ja.
Also das wird also eindeutig verbalisiert. Genau wieder die Rache der Unterdrückten, die Rache der Unterwelt oder der ungerecht Behandelten eben an der Oberschicht. Also wir haben ja wieder Leute, die im Untergrund leben, die aus ihren Löchern kriechen, um dann die in Palästen wohnenden, mit Alexa ferngesteuerten Palästen wohnen, zu meucheln. So.
Ja. Ja, und dann ist es auch interessant, dass sie halt diese roten Overalls anhaben, weil das eben auch sehr klar die Klamotten von Gefangenen in Amerika evozieren soll.
Ja. Also. Da auch wieder eine doppelte Geschichte, ne? Weil was ist die eine der ersten Einstellungen? Ist ein Fernseher 1986, der uns eine Werbung zeigt von Hands Across America, in der von denen irgendwie das Logo ist, so miteinander verbunden, an den Händen haltende rote Männchen.
Ja, diese Aspiration, diese ja, Lüge, die wir uns ständig erzählen, dass dieses Land irgendwie vereint werden könnte, dass man in friedvoller Nebeneinander sein existieren könnte, wenn es eigentlich ein knochenharter Existenzkampf ist.
Das hat man ja schon bei Get Out gehabt, die Anklage gegen das linksliberale weiße Amerika. Jetzt hat man aber, ich finde, hier auch ganz schön zu sehen, dass hier nicht mehr auf die Hautfarbe an sich geachtet wird. Generell finde ich das spannend bei Jordan Peele, weil er ja nun mal einfach der Regisseur ist, der mit seinen Filmen zum einen uns eigentlich einen Cast zeigt, der fast ausschließlich nur aus schwarzen Schauspielern besteht. Das darf eigentlich keine Besonderheit sein, ist es aber leider immer noch. Und allein das ist schon ein Kniff, den er uns einfach immer wieder vor die Augen hält, wirklich. Zum anderen wird hier aber auch eine Mittelklasse-Familie gezeigt, die schwarz ist. Bei Get Out haben wir auch eigentlich einen Schwarzen gehabt, der als Fotograf bourgeoise Familie von seiner weißen Freundin zu Besuch geht.
Ja.
Hier haben wir jetzt eine schwarze Mittelklasse-Familie, die einen Urlaubstrip macht an ein Strandhaus. In dem Sinne zeigt er uns eben nicht die Schwarzen aus dem Untergrund, sondern Schwarze, die auch eine ganz gewisse Aneignung dann vielleicht selber sogar haben von diesen linksliberalen Lebensrealitäten. Die erste Strandszene, nachdem sie zurückkehren nach Santa Cruz, habe ich extrem lange nach einem anderen Schwarzen gesucht. Oder nach irgendeiner Person of Color, ehrlich gesagt. Es gab da welche, aber ganz versteckt, wirklich.
Ja, ja.
Ne? Und das ist das Spannende, dass er es zum einen evoziert, aber auch durch eben seine Thematik auch wirklich provoziert, danach immer wieder zu gucken.
Ja, der Film lässt sich auf jeden Fall aus dieser zum einen psychoanalytischen, aber dann auch aus dieser marxistischen Sicht betrachten. Ne? Wenn man sich das andere Kino, was in Amerika wirklich so Box-Office-Hits sind, anschaut, ziemlich interessant eigentlich. Also das eben vor allem mit diesem schwarzen Cast, mit diesen Thematiken trotzdem so einen Erfolg einbringt.
Ich muss mal kurz nachgucken, wie viel er wirklich eingespielt hat dann.
Ja, und dann müsste man auch natürlich auf die amerikanischen Zahlen
insbesondere. Ja, mache ich ja auch, weil ich gucke ja immer alles auf Box Office Mojo nach. Ich bin ja gerade der beste Kunde von Box Office Mojo wegen meiner Masterarbeit. Ja, die Schweine haben das auch geändert, ne? Jetzt musst du, für viele Statistiken musst du jetzt so, die haben ja so ein großes Redesign gehabt an Ende Oktober. Und jetzt musst du ganz, ganz viele Statistiken, musst du Mitglied sein von IMDb Pro. Also ist schon ein krasser Erfolg. 20 Millionen hat er gekostet. Am Opening Weekend hat er 71 Millionen eingespielt und generell hat er eingespielt 175 Millionen allein in den USA. Dazu gesellen sich 80 Millionen international, macht zusammen 255 Millionen. Das nennt man wohl einen ziemlichen Erfolg. Und in diesen Zahlen und eben auch mit diesem Anspruch, den er eigentlich hat, persönlich das beste amerikanische Kino, was es so gibt. So, weil es ehrliches Unterhaltungskino ist. Man ist trotzdem super gespannt davon. Ja. Dadurch vielleicht auch gar nicht verkehrt, dass es dann doch den Schrecken so nivelliert, weil dann ist es auch wieder zugänglicher. Dann ist es halt nicht hier. Wie heißt dieser eine Film?
The Conjuring, Paranormal Activity, yeah. Aber das geht ja alles zurück auf diesen Blair Witch Erfolg, ne?
Aus den, ja, genau, Jahren. Hier Found Footage Zeug da, ja. Und diese ganzen Geschichten.
Aber ich meine, ich wollte auch sagen, die Kinos, ich bin zweimal ins Kino gegangen, um den Film zu schauen, und dann habe ich es mir einmal runtergeladen letzte Woche. Die Kinos waren beide voll, als ich reingegangen bin, und das war einmal hier in North Carolina und einmal in Brooklyn.
Schade, dass Get Out zum Beispiel auch den einen Oscar nicht gewonnen hat, finde ich. Das ist halt so schade, dass das muss der beste Film werden. Jetzt haben wir irgendwie Parasite, der beste Film geworden ist.
Also ich meine, Parasite mal ausgenommen, aber es ist fast ein Segen, nicht diesen Preis zu gewinnen.
Aber es wäre halt einfach geil, wenn man solche Filme prämieren würde, weißt du? Weil das ist nun mal perfektes amerikanisches Kino trotzdem.
Ja, ja.
Diesmal können wir nicht dahin gehen und sagen, ja, das könnte auch in Deutschland sein. Oder das könnte irgendwo in Frankreich oder in Russland sein. Das ist wirklich eine Thematik, die sich expressiv mit der US-amerikanischen Gesellschaft beschäftigt.
Hm, ja. Ja. Ja, der ist auch super gefilmt, und die Arbeit mit dem Sound ist auch unglaublich gut.
Ach ja, apropos.
Zum einen der Soundtrack.
NWA, Alter.
Ja, ja. Und zum einen auch die Effekte. Das ist saugut gemacht und zieht einen in den Bann des Films. Also das ist auch ein eklatant wichtiger Teil des Films.
Ja, es ist in dem Sinne auch wirklich Hochglanz, aber mit einer Komplexität, die es in diesem, ja, es ist sehr, sehr rar, dass Populärkino so vielschichtig und komplex ist. Und das macht es in dem Sinne eigentlich einzigartig in der US-amerikanischen Gegenwart-Kino, finde ich.
Ja.
Also machen. Gucken, wenn es nicht schon längst geguckt wurde, weil nach den Zahlen zu gehen, hat das ja jeder schon gesehen.
Ja, bloß nicht die es hätten sehen müssen eigentlich, leider Gottes.
Ach ja.
Ja, ja.
Aber das würde den Podcast übersteigen, jetzt in diese Materie zu gehen.
Ja, und wir machen das eigentlich für, also unser Podcast ist auch deutschsprachig, ne? Also müssen wir ja, auch.
Na gut, die Auswirkungen US-amerikanischer Politik treffen die ganze Welt.
So. Das wohl wahr, ne?
Und solange wir hier noch Atomsprengköpfe rumliegen haben der USA, haben wir in Deutschland richtige Probleme. Also müsste man äußerst schmalatmig auf alles reagieren, was über dem Atlantik so passiert. Naja, wie auch immer. Kommen wir zu einem Film, der das schon alles vorausgesehen hat.
Okay.
Wie beschissen, das ist ein sehr gewagter, die Lage werden kann.
Okay.
Ja, es ist ein Film, den kannst du immer anführen nach einem Krieg, wenn alle Leute die Trümmer zusammenkehren, kannst du immer den Film raufpacken und sagen, so, ihr hättest es schon alles wissen können. So,
Story as old as time, ne?
Naja, Path of Glory. Was jetzt besser?
Jo.
Gut. Wege zum Ruhm auf Deutsch. Von 1957. Wir haben das Jahr 1916, glaube ich, ne?
Jo.
Im Ersten Weltkrieg, und die französischen und deutschen Truppen sind halt verkeilt in den jeweiligen Schützengräben. Für hunderte Meter sterben Tausende an Soldaten. Wir befinden uns in der französischen Armee, den General Brulard, der zu seinem General Miraud kommt und ihm sagt, du könntest aufsteigen in Offiziersrängen oder Generalrängen, wenn du den sogenannten Ant Hill, den Ameisenhügel, einnimmst mit deiner Division. Erfolgsgeil wie Miraud dann ist, gespielt von George McGrady, er ist natürlich nicht derjenige, der selber im Schützengraben steht, sondern er ist in einem wunderschönen Palast, in prunkvollen Sälen mit Entenpastete und schönem Champagner. Überbringt er dann diesen Auftrag Colonel Dax, gespielt von Kirk Douglas. Mit einer vorherigen Nachtmission soll ausgekundschaftet werden, inwiefern das überhaupt funktionieren kann, wie man diesen Ameisenhügel einnehmen kann. Die Offensive schlägt aber komplett fehl. Der General Miraud will aber dann ein Exempel statuieren, weil durch diese missglückte Offensive auch sein Anspruch auf irgendwelche Beförderungen gefallen ist, und möchte dann 3 willkürlich ausgewählt, aus den Divisionen ausgewählte Soldaten zum Tode verurteilen, weil er den Divisionen Feigheit vor dem Feinde vorwirft. Kirk Douglas wird dann zum Verteidiger der 3, aber nicht nur von den 3, sondern eigentlich für die gesamte Menschheit und die Menschlichkeit.
Ja. Wir haben es zum ersten Mal hier mit einem Stanley Kubrick-Film zu tun. Für mich ist Stanley Kubrick wahrscheinlich der Zugang zu meiner Liebe zu Kino gewesen, grundsätzlich. Also 2001 A Space Odyssey mit Clockwork Orange, mit Full Metal Jacket. Er und Francis Ford Coppola sind so die ersten beiden Regisseure, auf die ich wirklich aufmerksam geworden bin. Wie das so passiert, wenn man, ich weiß nicht, das, meine Liebe für Kubrick ist in den letzten Jahren, ja, hat stark abgenommen. Ich weiß nicht, das ist eine, so ein Effekt von zum einen, wie sagt man das, Overexposure.
Und da hat sie auch einfach überguckt vielleicht.
Ja, ne? Überguckt auch, glaube ich. Und zum anderen sind das immer die, die anzitiert werden als die Größen, wenn es auch andere Regisseure gibt. Und man hat das Gefühl so, okay, es gibt halt Stanley Kubrick, aber es gibt auch andere Sachen.
Ja, auf Kubrick kann sich jeder einigen, ne?
Ja, irgendwie schon.
Niemand sagt, dass Space Odyssey oder Shining oder Clockwork Orange scheiße ist. Also.
Und ich muss auch sagen, The Shining ist auch einer meiner Lieblingsfilme.
Ja, es ist nun mal, wie es ist.
Aber es ist interessant, diesen Film zu gucken, weil er eben immer noch eine gewisse Wärme hat, die dann nicht mehr in den späteren Filmen wirklich zu erkennen ist. Wo diese späteren Filme ja technische Meisterwerke sind, von der Mise en Scène über das Framing, über die Kameraarbeit. Trotzdem fehlt da eine gewisse Menschlichkeit, die in diesem Film immer noch vorhanden ist, würde ich behaupten.
Also vom ganzen Grundtenor oder der Grundprämisse des Films absolut. Ich glaube, das ist... Ist das nicht sogar der menschlichste Film von ihm? Also so von... Es ist natürlich auch ein bisschen moralistisch, weil Kirk Douglas wirklich in seinem kantigen Charisma, was er hat, ja, schon einen Monolithen darstellt, der Menschlichkeit fasst. Vielleicht ist der größte Film der Menschlichkeit dann doch vielleicht Space Odyssey, wenn man in philosophische Abwege gehen will, weißt du? I don't know. Wir sprechen aber heute einen Film, den, glaube ich, viele Leute nicht auf dem Zettel haben, wenn es um ihn geht.
Ja.
Also ich glaube, dass Path of Glory einfach einer dieser Filme ist, die eben nicht von den Leuten dauernd besprochen werden, weil er in vielen Punkten herausfällt. Also generell, ich glaube, die ersten vier Filme von ihm sind einfach nicht so bekannt. Ich glaube, Fear and Desire und sowas, das fällt einem nicht zuerst ein, wenn man über Kubrick redet.
Nee.
Aber natürlich haben wir hier nicht nur die Anlage, die wir sehen, sondern du hast gesagt, die anderen Filme, Clockwork und Space Odyssey, sind natürlich formell Meisterwerke. Ihm fehlt aber dann hin und wieder vielleicht auch ein bisschen dieser aktivistische, menschliche Hintergrund. Hier hast du beides. Ich liebe diese Dolly-Shots, die du hier drin hast. Diese Vorwärts-Rückwärts-Bewegungen durch die Gräben. So perfekt gemacht. Und dann hast du eben diesen großen Schauspieler, den... Wir haben ja diesen Film auch deshalb gemacht, eigentlich wegen Kirk Douglas, nicht wegen... ja, weil Kirk Douglas ist ja vor ein paar Wochen gestorben. Da wird es ja geworden, 102,
glaube ich, ja.
102, ne? Er ist einfach eine der letzten großen Ikonen gewesen des alten Hollywoods. Er hat auch eine unfassbare Karriere hingelegt. Deshalb mussten wir einfach einen Film mit ihm machen. Haben uns dann nicht für Spartacus entschieden, ein anderer Film von den beiden, sondern haben den 88-Minüter genommen. Was ein weiteres Ding ist, ich finde, das ist so spannend daran, es ist ein 88-Minüter der Film, er ist viel, viel größer, hat man vielleicht auch mehr angemerkt, als ich diesen Plot zusammenfassen wollte, weil da eigentlich so viel passiert in diesem Film, das wirkt größer als 1,5 Stunden, es sind aber auch 1,5 Stunden pure Aktion. Wenn man jetzt natürlich das vergleicht dann mit Space Odyssey, in dem wir nicht nur Aktion haben, sondern die erste Dreiviertelstunde aus Affen besteht, im großen Sinne. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich den Film geguckt habe und denke, was, ist schon vorbei? So. Weil es halt so schnell geht auch wirklich. Man ist wirklich gefesselt, wenn man den das erste Mal gesehen hat, auf jeden Fall. Ja, es macht sehr viel mit ein. Ist auch super spannend, ne, der Film.
Viele Impulse drin, aber ich bleib mal kurz bei Kirk Douglas. Ich meine, der Typ hat ja auch 4 Jahre in der US Navy gedient, während des Zweiten Weltkriegs als Leutnant.
Ja.
Deswegen kannte er den Krieg. Er kannte den Krieg und das ist vielleicht eine ziemlich naheliegende Rolle für ihn gewesen, denke ich. Er hat auch dieses Militärische, also er verkörpert das wirklich. Und in diesem Aspekt ist dieser Film vielleicht auch als Kritik des Krieges meines Erachtens nicht so effektiv wie eben Full Metal Jacket zum Beispiel. Es geht auch um einen anderen Krieg, um eine andere Art der Kriegsführung. Die Themen sind sehr ähnlich, dass beide Filme auf einem Lied enden. In Paths of Glory wird der mitgesummt, in Full Metal Jacket aus voller Kehle mitgegrölt. Hier hat man aber immer noch diese Hoffnung daran, dass die Menschlichkeit durchscheinen kann.
Naja, Colonel Dex und Gunnery Sergeant Hartman nehmen auch unterschiedliche Schicksale ein, ne, in ihren jeweiligen Filmen, die damit auch stark verbunden sind einfach. Also klar, auch weil du gerade die Endszene gerade genannt hast, da ist es, finde ich, auch wieder eine von diesen Verdichtungen, die es dann auch ermöglichen, ein Größeres zu erzählen innerhalb von 88 Minuten, weil da schlägt ja das Schlechteste der Menschen innerhalb von ein paar Sekunden auch in das Beste der Menschen um. Und das wird aber uns nicht irgendwie erzählt oder uns irgendwie auf einem Tableau nur gezeigt, sondern es wird wirklich auch aktiv ausgelebt auf der Bühne. Dann hast du diese Nahaufnahmen von den Gesichtern der Soldaten. Das ist schon krass, das ist schon sehr bewegend. Und dann hast du auch wirklich weinende Soldaten dort sitzen. Das wurde ja auch größtenteils in Bayern gefilmt, by the way, ne? Mhm. Dieser Film. Einige Statisten waren ja auch bayerische Polizisten und so.
Okay.
Vielleicht aber auch deshalb, der Film ist von 57. Viele haben ja noch im Zweiten Weltkrieg gedient.
Ja.
Zum Beispiel. Ja, ja. Diese Erinnerungen auch wieder erfühlbar, erfahrbar zu machen durch einen Film, der doch sehr, sehr nah dran ist, auch wenn das Schlachtfeld an sich auch so ein bisschen postexpressionistisch wirkt an manchen Stellen, ne? Also gerade so die Nachtmission, die ist ja so magisch realistisch so leicht gewesen in manchen Momenten, ne? Dieses Lichtkonzept, was dahinter gesteckt hat, das ist schon echt anders.
Ja, aber ich finde, das ist auch das Interessante an diesem Schützengraben und den Bedingungen, dass die Landschaft komplett verändert wird. Die müssen ja über diese Mondlandschaft, das sind ein paar hundert Meter oder wie viel sind das bis zu diesem Ameisenhaufen, aber das wirkt
hunderte Meter, ja.
Das wirkt wie Meilen, dadurch, dass eben diese Horizontale auf einmal durch die Einschlaglöcher der Artillerie in eine vertikale Landschaft umgeändert wird. Plötzlich wird die Natur in ihr Gegenbild umgewandelt. Du hast gesagt, so ein magischer, realistischer Twist, aber eigentlich ist das die denaturierte, demystifizierte Landschaft schlechthin. Ne?
Ich beziehe das vor allem auf die Nachtaufnahmen, weil das ist wirklich so, als ob sie auf der Mondlandschaft durch die Gegend robben und versuchen, irgendwie Marsmenschen auszuspionieren. Ne? Das ist... Also so wirkt das. Aber du hast gerade einen sehr guten Punkt gesagt, dass wir wieder in die Vertikale gehen. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, aber jetzt haben wir wieder einen Film, in der wir eine Oberwelt und eine Unterwelt haben. Weil wir haben den Untergrund, wir haben die engen Gräben, in denen der Tod und die Verzweiflung regieren, und wir haben die Oberherrschaft von prunkvollen Seelen, in dem halt Bälle stattfinden für die hohe Generalschaft. Also wir haben wieder, in dem Sinne arm gegen reich, die Leute, die keine Wahl haben, und die Leute, die andere Leute in diese Verzweiflung drängen. Oder aufgrund ihrer Art und Weise diese negative Spiegelung erzeugen für die Leute in den Schützengräben. Und genau diese Abhängigkeit, genau dieses Perfide, dieses Perverse eigentlich des Krieges zu zeigen, von Leuten mit schönen Spitzbärten und glänzenden, schimmernden Uniformen, die eben genau wieder heuchelnd das eine sagen, das andere tun, und dann die direkten Auswirkungen für die Unterwelt oder für die Leute, die halt wirklich in Löchern oder in Höhlen leben, ne, über Jahre, ja, und dort halt verrotten müssen. Und wenn sie nicht verrotten, in Himmelfahrtskommando geschickt werden, in denen sie ihr Leben lassen müssen. Nur damit man 100 Meter weit kommt, um dann 100 Meter wieder weiter zurückgeschlagen zu werden, aber damit die Menschen oben in der Welt eben einen weiteren Orden an ihre Wehr gesteckt bekommen. Und das ist wieder so eine Verbildlichung dieser gesellschaftlichen Vertikale, ohne die es aber auch keinen Krieg geben kann. Und so haben wir bei Us auch einen Krieg, einen Bürgerkrieg. Hier haben wir einen Krieg von Ländern, wo Brüder gegen Brüder eigentlich kämpfen. Also es kommt aufs Gleiche wieder hinaus, ne? Wir müssen mal andere Filme machen. irgendwie sprechen wir nur solche Filme. Komisch, ne?
Ich habe letzte Woche 1917 geguckt. Es ist echt interessant, diesen Film und Paths of Glory so dicht beieinander gesehen zu haben, weil 1917 eben auf diese affektiven Momente abzielt, aber sie nie erreicht, eben weil das so abgedroschen ist. Ich meine, es ist halt ein Long Take, ne? Oder es wird so...
Ist es wirklich ein One-Taker?
Nee, also das ist zusammengeschnitten, aber
suggeriert,
es,
ne?
Ja, es wird so suggeriert, dass es ein One-Take ist. Es ist eben diese Vertikale nicht vorhanden in diesem Film, beziehungsweise wenn sie vorhanden ist, dann wird sie auf eine abgedroschene und sehr klischeereiche Art und Weise gemacht. Es ist fast indexikalisch auf die Art und Weise, wie diese Themen bedient werden. So mit einem kurzen Fingerzeig, ja, das ist Kino, was große Themen anspricht, ohne sie wirklich anzusprechen. Wenn man sich Paths of Glory anschaut, der Film ist fast halb so lang wie 1917 und macht viel mehr in dieser Zeit, als 1917 überhaupt nur träumen kann.
Ja, weil dann doch 1917 mit seinem ganzen vorformulierten Anspruch eben formalistisch ist, aber Paths of Glory Format hat. Zwischen Formalität und Format sind Welten.
Ja. Also Paths of Glory gucken, Us gucken.
Ja, wir haben irgendwie dieses Mal haben wir keinen Film, wo wir eine Rezeptionswarnung rausgegeben haben. Ne? Wissen wir eigentlich schon, was wir... Ich habe ja so ein paar Sachen hier gehabt. Ich glaube, ich mache mir das alkoholfreie Bier auch nochmal gleich auf, weil ich habe noch eine zweite Limo aufgemacht. Eine Chai-Cola.
Okay.
Auch aus München. Mit Chai halt drin. Also diese Gewürzmischung aus Indien, ne? Boah, Alter, ist das süß. Also unfassbar. Schmeckt ein bisschen wie Räucherstäbchen in flüssig, weißt du?
Ja, ich gebe mich mit meinem Kaffee zufrieden, glaube ich.
Na, nächstes Mal gibt's wieder Wein, denke ich, bei mir. Was besprechen wir eigentlich nächstes Mal? Dann lass uns das doch jetzt einfach mal hier ausknobeln. Ich würde einfach so in den Ring werfen, diesen neuen Film der Safdie-Brüder.
Uncut Gems. Gerne, sehr gerne. Wir bräuchten dann noch einen...
Das wäre dann unser Genrefilm in dem Sinne, oder? Oder unser Indie-Darling?
Wir wollten es ja ein bisschen durchmischen, ne?
Wir wollen ja trotzdem diese vier Kategorien beibehalten.
Ja, ja, klar, klar.
Dann lass uns doch den gerne als Genre machen, weil nach Good Time, der für mich schon total viele neue Aspekte mit reingebracht hat in dieses doch so sehr verloddert oder sehr angestaubte Gangster-Ding... By the way, Irishman geht da auch wieder ein bisschen rein, ne? Aber ja. Das finde ich gar nicht verkehrt, als Genre zu rahmen. Dann lassen wir noch Uncut Gems als Genre machen. Und Lion King?
Ja, kann man machen.
Why not? Gut. Du bist auf der Hüfte geschossen hier gerade, aber...
Interessante Gegenüberstellung auf jeden Fall. Hast du Uncut Gems schon gesehen?
Nein, aber ich war überrascht, als ich den auf einmal bei mir in Netflix gesehen habe. Der heißt auf Deutsch der schwarze Diamant. Deshalb bin ich nicht gleich darauf gekommen, ehrlich gesagt.
Okay.
Das klingt so wie so ein neuer Indiana Jones Film, weißt du? Indiana Jones und der schwarze Diamant.
Ja.
Also,
ja.
Wie auf diese Idee... Naja, das ist ja auch so ein Dauerbrenner bei uns. Und bei Lion King, ja... Schauen wir mal.
Klingt
den habe ich nämlich letztens für 1 Euro bei Amazon bekommen.
Okay.
Diese Friday-Deals, die es da manchmal gibt.
Na.
Ich glaube, das ist ganz witzig.
Na, denke auch.
Den hatten wir auch in der Trailer-Show gehabt, glaube ich, ne?
Ja, stimmt. Okay,
dann gucken wir mal, wie naturalistisch hier Hakuna Matata und das alles da...
Mufasa und wie die alle heißen.
Dann bis... 2 Wochen wieder.
Jo, ciao, ciao.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. Hello?
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl. Standing in front of a boy. Asking him to love her.